Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Anna Sebizek, ich bin von Jung.
Und unser heutiger Gast ist Nathanael Over, Autor des Buches Die Wohnwende. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch, mit euch heute zu talken.
lass uns talken.
Super, Nathanael, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas besser kennenlernen, haben wir eine Schnellfragerunde vorbereitet. Und wir starten auch einmal direkt. Was war denn dein erster Berufswunsch als Kind?
Ich wollte Landwirt werden eigentlich auf dem Bauernhof, bis ich gemerkt habe, dass es ziemlich anstrengend ist.
Gab es da eine Vorgeschichte, also irgendwie Eltern oder so?
Nee, wir sind auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und es war natürlich mega nachmittags und in den Ferien war ja immer Programm auf dem Bauernhof.
Wo kommst du her?
Aus der Nähe von Celle, aus Niedersachsen.
Ah, weil jetzt bist du ja in Baden-Württemberg.
Jetzt bin ich in Esslingen, Baden-Württemberg.
Gucken wir mal gleich, wie du da hingekommen bist. Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Wie viel Uhr?
Vor 6 bis 6, am liebsten. Zwischen 5:30 und 6.
Ja, das ist Frühaufsteher. Ja, das ist früh. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Außer Die Wohnwende.
ein Buch über die Entwicklung von einer engpasskonzentrierten Strategie, EKS-System. Da geht es darum, wie man die Nöte seiner Kunden kennenlernt und die Engpässe und schaut, was bewegt eigentlich zum Beispiel die Branche und was sind die Themen, um herauszufinden, was sind eigentlich wirklich die Bedürfnisse und wo kann man ansetzen, Probleme wirklich zu lösen und nicht nur Dinge zu verkaufen, die man sich ausgedacht hat, die gut wären.
Okay, ein Ort, der dich inspiriert.
Die Berge. Ich liebe die Berge. Das Allgäu, da. See, Berg, Liege, Sonne, das ist perfekt.
Liege, Sonne und Fahrradfahren, oder?
Fahrradfahren oder wandern.
Kaffee oder Tee oder Matcha oder irgendwas ganz anderes?
Kaffee eigentlich.
Mhm. Womit kann man dich nach Feierabend begeistern?
Mit einem kühlen, alkoholfreien Bier und guten Gesprächen.
Wir werden etwas tiefgründiger. Ein Motto oder Leitsatz, das sich begleitet?
Ich würde sagen, die letzten Jahre bewegt mich das Thema Wohnen oder Wohnungsnot und der Leitsatz heißt eigentlich Wohnungsnot gemeinsam meistern. Also wie können wir was miteinander tun, dass unsere Gesellschaft sich verändert, dass Menschen Wohnraum finden, die keinen Wohnraum finden. Und meistern finde ich so schön, weil das hat was mit Handwerk zu tun, das hat was mit Anfassen, mit Machen zu tun und nicht nur mit Reden.
Letzte Frage, gibt's einen Lieblingsmoment in deinem Berufsalltag?
Ja, ich finde das Besondere ist, das ist ja das Schöne, wenn man Häuser baut, der besondere Moment, wenn Bewohner einziehen und wenn auf einmal aus einer Baustelle Leben wird und wenn du erlebst, wie vielleicht 3, 4 Häuser, die du zusammen gebaut hast, auf einmal belebt werden und Menschen in Beziehung leben und wenn da was passiert und sich ein Leben auch verändert. Ja, ich finde das sehr bezeichnend, gerade wenn man im sozialen Wohnungsbau das macht und zu erleben, dass Menschen, die vielleicht beengt gewohnt haben oder keinen Wohnraum haben, auf einmal in eine Wohnung kommen und das erleben. Das finde ich das Bewegendste eigentlich im Berufsalter.
Sind wir von der Schnellraterunde schon tiefer gegangen, ne?
Genau, wir steigen direkt tiefer ein, weil wir haben ja gerade schon gemerkt, du hast viele Facetten. Du bist Architekt, Autor, hast Erfahrung in der Projektentwicklung, in der Beratung. Wie würdest du dich selbst beschreiben oder beziehungsweise was du tust?
Ich würde immer sagen, es muss was mit Entwicklung zu tun haben. Es darf nicht beim Status quo bleiben. Also ich wäre jetzt ein schlechter Buchhalter oder sowas, sondern es braucht irgendwie eine Vision, es braucht eine Not, die zusammenkommt und zu überlegen, wie schafft man Lösungen, wie entwickelt sich daraus was. Deswegen liebe ich Projektentwicklung eigentlich, Unternehmensentwicklung, irgendwas zu gucken, zu starten und zu gucken, was passiert da draus, was kann man zusammenbringen. Und immer dieses Vernetzdenken oder Menschen zusammenbringen, zu gucken, wo sind ihre Stärken, wo sind die Probleme und wo löst man gemeinsam Themen? Das ist eigentlich das, was mich total begeistert und auch glücklich macht.
Wo sind deine Stärken?
Meine Stärken? Kommunikation ist das eine. Ich mag das schon. und Vision zu haben, also positives Denken, zu sagen, wir können was gestalten, wir können was verändern und so arrangieren, ja, also Menschen zusammenbringen, irgendwie, viele Dinge sind für mich immer so ein Puzzle, ja, ich denke so, das ist so und das könnte man zusammendenken und die könnte man mal zusammenbringen und daraus könnte was entstehen und so. Und das mache ich eigentlich am liebsten.
Und was hat dich dann speziell dazu bewegt, dich mit der Frage zu beschäftigen, wie wir heute und morgen wohnen?
Also ich habe ja Immobilienwirtschaft auch studiert. Also ich bin auch Betriebswirt für Immobilienwirtschaft. Und Wohnen fand ich total langweilig. Aber ich hatte in meinem Praktikum bei Dresden Sommer, durfte ich das Mercedes-Benz-Museum mit dem Wettbewerb begleiten. Und dann warst du ja irgendwie nicht mehr an Wohnimmobilien so interessiert. Ja. Ja, das war ja wirklich langweilig.
Und darf ich kurz zwischen, du bist aber eigentlich Architekt, ne? Du hast auch Architektur studiert.
Ich habe Bauingenieurwesen studiert.
Bauingenieurwesen.
Bauingenieur und Betriebswirt. Immobilien. Und im Studium fand ich das relativ langweilig und so Genossenschaftssachen und so. Und dann bin ich zu Hoffnungsträger gekommen und da ging es um Holzbau. Und da habe ich so gemerkt, ah, das Wohnthema ist nochmal was ganz anderes. Das hatte ich schon die letzten Jahre so ein bisschen im Blick genommen. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit und Bauen mit Holz und was für Menschen zu tun am Rande der Gesellschaft, das war so das Matching. Und dann habe ich gemerkt, da ist eine Riesennot. Und das ist mir erst so, je länger man sich damit beschäftigt und auch liest, ja, oder beim Schreiben des Buches werden dir auf einmal Dinge klar, die du gar nicht so richtig gewusst hast. Ja? Also wenn man darüber nachdenkt, in Deutschland leben, weiß ich, etwa 400.000 Menschen in Unterbringung, also sind wohnungslos eigentlich im Sinn, das ist die Größe von Stuttgart. Das sind ja Zahlen für eine Zivilisation, die uns echt auch herausfordern. Und so ist es irgendwie passiert, würde ich sagen, dass ich den Menschen begegnen bin und ich möchte immer den Menschen sehen und dann überlegen, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, was bedeutet das für unser Miteinander im größeren Stil und was können wir dann als Immobilienwirtschaft da als Lösungen entwickeln und welche Möglichkeiten gibt es. Und Wohnen ist ja mega komplex in den verschiedensten Dingen, deswegen kriegen wir die Probleme ja auch nicht ganz einfach gelöst.
Wir machen gerade so ein bisschen Freestyle, müssen wir vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, weil wir quasi vor 10 Minuten die aktuellen News erfahren haben, dass Nathanael ein Beratungsunternehmen gegründet hat mit dem Namen Die Wohnwende und wir quasi unsere Fragen und unser Skript so ein bisschen über Bord werfen, aber wir freuen uns darauf. Erzähl uns mal bitte, was Die Wohnwende machen wird.
Ja, die Wohnwende ist eigentlich ja entstanden durch das Buch Die Wohnwende, wo ich versucht habe, so das breite Thema Wohnen und was kann man an Ansatzpunkten entwickeln, was sind eigentlich die Probleme und was sind unsere Fragestellungen, was sind Ansatzpunkte. Und darauf hinaus habe ich gedacht, okay, was ist unser Engpass, wenn wir heute über Wohnbau sprechen? Und unser Engpass ist eigentlich, wir haben keine Investoren, die Produkte finden, die für sie entsprechende Renditen bringen. Ja, wir haben genug Holz, wir haben Bauunternehmen, wir haben sogar Grundstücke in vielen Bereichen, aber eigentlich fehlt derjenige, der investiert momentan. Und dann zu überlegen, was hilft Investoren in den sozialen Bereich zu investieren, in sozialen Wohnungsbau, in den Holzbau, in bezahlbaren Wohnraum. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, zu überlegen, kreativ, ganz am Anfang von Projekten Bauherren zu begleiten, die sagen, wir wollen etwas im Social Impact Bereich machen oder wir wollen gerade für Menschen am Rand der Gesellschaft was machen, sie zu begleiten und sagen, wie kann man das mit Holzbau machen? Das ist eine große Expertise. Aber auch Immobilienfonds, institutionelle Anleger, Family Office zu sagen, hey, wie kann Holzbau und sozialer Impact zusammenkommen und dabei auch die Rendite nicht zu kurz kommen. Das ist so die Idee, einfach diese verschiedenen Bereiche zusammenzubringen und eine gesellschaftliche Wirkung zu erzielen.
Und du hast uns ja auch gerade im Vorgespräch schon verraten, dass deiner Meinung nach sich auch grundsätzlich die Prozesse verändern müssen, wenn ich das so grob wiedergeben kann. Magst du dazu auch noch etwas mehr erklären?
Ja, ich glaube, wir müssen ja bauen, irgendwie neu denken. Das eine ist, und da sind wir ja alle ganz aktiv in der Bau- und Immobilienbranche, dass der Staat endlich was ändern muss, dass wir Normen ändern müssen, dass wir Steuern ändern müssen. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Thema ist. Und das andere ist, dass wir uns als Branche, glaube ich, auch ausgeruht haben die letzten 20 Jahre, was Innovation angeht, was Themen angeht. Also eine Baustelle zu meinem Studium, also ich habe 97 angefangen zu studieren, die sieht heute ganz häufig noch ganz genauso aus wie damals, ja, als ich über die Baustelle gelaufen bin. Und ich glaube, der wesentlichste Aspekt, wo wir gerade ansetzen können, ist, dass wir möglichst in der ersten Planung schon von der Produktion und von der Baustelle her denken. Dass wir also das Know-how, was am Ende die bauausführende Firma hat oder der Holzbau hat, dass wir das möglichst früh in jene Planung mit einbringen, um am Ende einen ganz stringenten Planungsprozess haben. Ja. Und dann hilft uns ja die Digitalisierung, dass wir durchgehend planen können. Und ich glaube, da liegt eins der Geheimnisse drin, was wir noch viel mehr durchdenken können. Und das aber auch natürlich die Spannung hat, wie bringen wir dann Architektur und ich sag mal, das reine Bauen dann wieder auch zusammen. Ja. Und das ist, glaube ich, der spannendste Punkt. Und der muss, glaube ich, viel, viel früher stattfinden, als wir klassischerweise das dann irgendwann nach der Werkplanung in Ausschreibung Vergabe tun, sondern dass wir es viel mehr nach vorne holen und viel mehr gemeinsam auch bauen. Ja. Also nicht mehr diese Strenge im Prozess, immer ist ein Akteur federführend und irgendwann kommt halt das Bauunternehmen, sondern wirklich schon gemeinsam von Anfang an Projekte zu denken. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Hebel, wo wir auch das Miteinander neu gestalten können, weil das ist ja auch, also ich glaube, viele Leute haben einfach keine Lust mehr auf Bauen, weil es einfach immer nur Krieg ist ab irgendeinem gewissen Punkt. Ja. Es geht nur noch um Nachträge und was habe ich hier und was hast du da und am Ende sind es nur noch die Rechtsanwälte, die verdienen. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Baukultur des Miteinanders und des Gemeinsams und der geklärten Verhältnisse. Und da liegt, glaube ich, wirklich eine Macht drin, auch Kosten reduziert und auch in der zeitlichen Phase viel besser miteinander klarzukommen.
Das heißt, man müsste die integrierte Projektabwicklung auch bei solchen Projekten anwenden?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall. Ne? Und man muss ja auch immer überlegen, über was spricht man. Ja, also klar gibt es große Architekturentwürfe und Symbolbauten, wo das ganz anders ist, ja, als jetzt, ich sag mal, im Wohnungsbau, wo es überschaubar ist. Ja. Und ich glaube, wir können im Wohnungsbau da viel schneller und tiefer einsteigen, als wir das jetzt in den Themen tun können, ja, wenn wir einen Flughafen bauen oder diese ganzen individualisierten und wirklich architektonisch sehr anspruchsvollen Bauten. Ich glaube, das muss man sich auch vor Augen halten. Aber gerade da können wir anfangen, wo es halt auch einfach geht. Ja.
Also so ein bisschen pragmatisch auch zu sein?
Ja, pragmatisch und einfach, ich glaube, integriert ist ja das eine. Ich glaube, auch dieses gemeinsame Bild zu haben. Ja. Also für mich, der hier aus dem bezahlbaren Wohnraum kommt, sagen Handwerker und am Ende Bauunternehmen zu finden, die sagen, es gibt einen Sinn dahinter, was ich tue. Am Ende bauen wir was für Menschen und wir feiern am Ende, dass da Menschen einziehen und nicht, dass ich diese Kohle verdient habe oder dass das in meinem Terminplan alles passt, sondern dass man sozusagen dem Ganzen einen Sinn gibt, weil es hat ja einen ganz großen Sinn und hat eine Wirkung. Und wenn ich auf die Wirkung gucke, dann verändert sich auch mein Denken und mein Miteinander, weil auf einmal ich miteinander eine Wirkung erzielen will und nicht nur versuchen muss, meine Position zu verteidigen.
Hast du das erlebt, dass tatsächlich Handwerker diese Wirkung erkennen, also an einem konkreten Projekt?
Ja, wir haben das häufig. Also wir haben für die Projekte, die wir machen, grundsätzlich die Gespräche. Also alle Handwerker oder Baufirmen führen wir als erstes das Gespräch darüber, warum machen wir das? Erstmal das Warum zu klären und sagen, hey, was steckt dahinter? Was wollen wir erreichen? Seid ihr damit committed? Und wenn die nicht damit committed sind, dann überlegt man sich, ob man mit diesen Firmen auch zusammenarbeitet, ja, weil man dann schon spürt, okay, das macht es vielleicht auch kompliziert, ja. Oder lieber zu sagen, wir gehen noch mal eine Runde, denk mal drüber nach oder auch mal mitzunehmen, was passiert da, ja. Ich habe ja schon viele Häuser auch und auch Konzepte gebaut und dann einfach die Unternehmer mit in die Konzepte zu nehmen, sie erleben zu lassen, was passiert auf so einem Campus, wenn Menschen zusammenleben, wenn Geflüchtete und Einheimische zusammenleben, was gibt's da an sozialen Dimensionen? Und auf einmal merken sie, hey, ich bin Teil von etwas Größerem, was eine gesellschaftliche Relevanz hat, was mich eigentlich bewegt. Und ich glaube, das fasziniert und vereint auch.
Wie gehst du davor, um passende Partner zu finden?
Es gibt ja, einmal brauchst du natürlich die Kompetenz, dann brauchst du, dass er natürlich Kapazität beziehungsweise auch in der Region tätig ist oder in der Profession. Und dann kommt es relativ schnell darauf, bist du auch miteinander committed, ja. Also wir haben das jahrelang ja mit unseren Holzbaufirmen, wir haben eigentlich am Ende nur noch mit den gleichen gebaut, ja. Also alle Handwerker, ob der Elektriker oder der Rohbauer oder der Erdbauer, die haben häufig mit uns zusammengebaut. Und wir kommen ja aus dem seriellen Holzbau und das fasziniert natürlich. Also ein Elektriker, der auf einmal nicht mehr auf eine dreckige Baustelle muss, sondern in einen Holzbau, der sauber ist, wo die Rohre drin sind, wo er nur noch durchfädeln muss, der auf einmal in einer Geschwindigkeit auf einmal arbeiten kann, die er sonst nicht kennt und im sauberen und im Innenraum arbeiten können, weil die Fassade schon dicht ist, macht natürlich ganz viel auch aus von der Stimmung. Ja.
Du sprichst davon wir. Wer steht denn alles hinter der Wohnwende?
Also hinter der Wohnwende erstmal in dem Buch stehe ich, aber die Erfahrung ist natürlich jahrelang gemeinsam mit Hoffnungsträger viele Projekte realisiert zu haben und da kommt auch die Prägung her oder die Sicht von vielen Sachen.
Ne? Jetzt hast du gerade schon das Buch kurz angesprochen. Dein Buch heißt ja Die Wohnwende. Was verstehst du ganz konkret unter diesem Begriff?
Es gibt ja Zeitenwende, es gibt ja alle möglichen Wenden, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Und wir haben uns überlegt, was muss passieren, ja? Also, eine Wende bedeutet ja, du bist auf einem Weg unterwegs in eine Richtung und du merkst, okay, so wie es jetzt läuft, kann es eigentlich nicht weiterlaufen, ja? Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel weg vom Bauen. Wenn wir über den Flächenverbrauch oder wie viel Wohnfläche wir pro Person in Deutschland nutzen und gebrauchen oder brauchen. Und ich bringe da mal meine Eltern ins Spiel, die irgendwie so auf 150 Quadratmeter zu zweit leben, dann brauchen wir irgendwie ein Umdenken an diesem Punkt. Weil die einen haben keine Wohnfläche oder zu wenig und die anderen leben auf einer großen Wohnfläche, ja, wo jeder sein Extrazimmer hat und dann noch Hobbyräume und alles. Und immer mit dem Argument, ja, die Enkel kommen ja einmal im Jahr, dafür brauche ich das. Aber das neu zu denken und zu sagen, okay, was bedeutet das, auch umzudenken? Und ich glaube, das Spannende an der Wohnwende und auch an dem Buch ist, ich versuche über Geschichten zu erzählen. Wir müssen einfach, glaube ich, das Wohnen anders denken, ja, weil wir sind es ja so gewohnt, ja. Oder es gibt ein Kapitel, das heißt Haus am See, ja. Also wer träumt nicht davon, irgendwie sein Haus am See zu haben, ja? Und jetzt einfach sich nur mal abstrakt vorzustellen, jeder Bundesbürger dürfte sein Haus am See oder am Fluss haben, ja. Was bedeutet das für eine Gesellschaft, ja? Also wir haben einen Traum von Wohnen ganz tief in uns, der aber unseren Lebensraum völlig zerstören würde. Mhm. Ja? Also aber trotzdem lebt das in uns, ja. Und ich glaube, das Spannende ist dann einfach Wohnen nochmal anders zu denken. Und Wohnwende bedeutet für mich, wir müssen und dürfen vor allen Dingen unser Denken über Wohnen verändern. Und wir brauchen wieder, glaube ich, das mehr Miteinander, das enger Zusammenrücken, raus aus der Vereinzelung und Einsamkeit und das wieder zueinander finden. Und ich finde, das ist ein mega Trend, den wir eigentlich haben, weil unsere Gesellschaft ja gefühlt eher auseinander driftet, ja. Und Wohnen kann vielleicht ein Aspekt sein, wo wir wieder zueinander kommen.
Klar, der Traum vom Einfamilienhaus ist völlig verwurzelt, ne?
Und an wen würdest du sagen, von dem, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, an wen richtet sich das Buch? Weil ich würde sagen, das klingt ja erstmal so, als wäre es eigentlich für jeden gedacht.
Ja, das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, ne? Also ich glaube, es ist wirklich für jeden, der wohnt oder sich mit Wohnen auseinandersetzt. Ich glaube, es gibt uns als Immobilienmenschen, die sich mit Wohnen beschäftigen, eine Sprache oder Geschichten, wo wir sagen, ah ja, das ist so und darüber kann ich nachdenken. Mir hat letzte Woche jemand geschrieben, so, ich habe das Buch gelesen und jetzt müssen wir unsere persönliche Wohnwende endlich weiter vorantreiben. Und er träumt davon, ein Mehrfamilienhaus mit anderen zusammen zu gestalten, ja, und solche Sachen. Und ich glaube, das ist das, sich inspirieren zu lassen, ja. Oder meine Eltern haben beschlossen, jetzt wollen sie doch ihr Haus verkaufen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Buch nur ausschlaggebend war, aber dadurch, dass es Korrektur lesen durfte, hat es ihn nochmal beflügelt, darüber nachzudenken, ja, und zu sagen, was mache ich denn und wie stelle ich mir mein Alter vor zum Beispiel und vielleicht früher als mit 80 darüber nachzudenken, was mache ich, sondern sich frühzeitig Gedanken zu machen, was ist, wenn die Kinder groß werden, muss ich das noch haben oder will ich eigentlich mit anderen was teilen? wie sieht Nachhaltigkeit aus im Wohnen, ja? Also diese ganzen Dinge nachzudenken. Und ich glaube, es ist einfach eine Inspiration und es ist leicht zu lesen. Es ist kein wissenschaftliches Fachbuch, ja. Da kann man sicher was anderes lesen, aber einfach sich inspirieren zu lassen, über sein Narrativ des Wohnens nachzudenken.
Redet ihr, wenn du sagst, deine Eltern denken jetzt drüber nach, auch habt ihr früher schon über solche Themen gesprochen in der Familie?
Also früher weiß ich nicht. Also natürlich, der Anfang ist, wie wir unser Einfamilienhaus gebaut haben. Das ist der Einstieg ins Buch. Und mir ist es eigentlich erst die letzten Jahre so klar geworden, ne? Weil was wir alle erlebt haben, ne? Ein Familienhaus war irgendwie klar, ja. Also ein Familienhaus, Garage, Carport, ja, dein Garten und das war so die heile Welt, ne? Ich sag immer so der Gartenzwerg noch und der Gartenzaun. Ja.
Der Zaun
auch ganz wichtig, ja. Und auf einmal zu merken, okay, da verschiebt sich ja auch was, ja. Oder ich habe mich immer gefragt, warum haben wir früher ein Familienhäuser nicht so gebaut, dass man vielleicht zwei Eigentumswohnungen nachher draus machen kann. Also diese Zweitverwendung, die wir heute ganz groß diskutieren, oder Kreislauffähigkeit, mit der sind wir ja gar nicht aufgewachsen. Also ich will sagen, zumindest in meiner Kindheit habe ich so erlebt, natürlich musste man sein Geld sparen, damit man sich auch was leisten konnte oder überhaupt das Gebäude oder das Haus kaufen konnte. Aber wir haben nicht so weit gedacht, was wir heute denken. Ja.
In deinem Buch gibt es ein Kapitel, das nennt sich Alte und Neue, richtig?
Mhm.
Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, wir haben ja zwei gesellschaftliche Entwicklungen. Wir haben ja einmal viele älter werdende Menschen und auch in diesem Teil viele Menschen, die allein leben, die das Thema dann irgendwann auch haben, wer pflegt mich eigentlich? Und auf der anderen Seite erleben wir ja ein ganz großes Thema, was wir politisch auch haben, mit Geflüchteten, Integration, der Migration, und erleben, dass unser Pflegesystem ja gar nicht mehr ohne, sag ich sagen, ausländische Pflegekräfte funktionieren würde. Und die Idee, dass wir vielleicht einfach mal gemeinsam denken, was bedeutet es auch ein Zusammenleben von Menschen in barrierefreien Wohnungen, die sagen, wir kommen jetzt ins Alter und ziehen ganz bewusst in ein Konzept oder auf einen Campus, wo ich barrierefrei wohnen kann, mein Einfamilienhaus hinter mir lasse, wo aber auch Menschen mit Fluchthintergrund leben, die gerade ankommen, die damit strugglen, überhaupt Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und auch ganz normale Menschen, würde ich sagen, ganz normale Familien, Einheimische. Das haben wir an einem Standort in Schwäbisch Gmünd die letzten Jahre erlebt und praktiziert. Und dass da auf einmal Dinge passieren zwischen den Menschen, was du sonst vielleicht gar nicht erlebst. Ja, also ich sag mal, welcher Senior erlebt mit 70 oder vielleicht mit 75 ganz starke Begegnung mit einer geflüchteten Familie. Ja, und gerade wenn ich, sage ich, aus dem ländlicheren Bereich komme, noch viel weniger, ja. Und ganz viele Vorurteile sind, ja. Aber was passiert auf einmal, wenn eine alleinstehende Dame zum Mittagessen bei der syrischen Familie eingeladen ist und auf einmal wieder Familienleben erlebt, ja? Und auf einmal gebraucht wird, weil die brauchen vielleicht gerade jemanden, der ihnen erklärt, wie man Schulaufgaben macht oder wie man gerade einen Antrag ausfüllt oder einfach mit dem Deutsch überhaupt nicht vertraut sind oder mit Gewohnheiten nicht vertraut sind. Und wenn man diese Stärken wieder zusammendenkt, glaube ich, kann auch gesellschaftlich was passieren, ja. Weil am Ende wird es wahrscheinlich sowieso drauf raus, ne, dass du einen Pfleger hast, der keinen deutschen Vornamen trägt, ja, oder eine Pflegerin. Und wenn man das schon in Architektur und in Konzepte gießen würde, ich glaube, das könnte ein Teil von einer Wohnwende sein.
Also würdest du schon sagen, dass die Architektur oder auch die Stadtplanung dann einen großen gesellschaftlichen Impact auch hat?
Auf jeden Fall. Mhm. Auch eine Verantwortung, ja. Mhm. Also, und ich glaube, wir müssen auch überlegen, wie steuern wir das bewusst oder gestalten wir das bewusst, dass verschiedene Gruppen oder Gesellschaftsteile wieder zusammenleben, ja, und wir eine gute Mischung hinkriegen, dass wir, das ist ja einer unserer großen Themen im sozialen Wohnungsbau, ja, Natürlich haben wir immer Angst vor einem Ghetto, aber was passiert, wenn wir ganz bewusst in der Vermietung und in der Durchmischung das anders gestalten, ja? Und wenn wir bewusst auch Menschen ermutigen, sich aktiv wieder in eine Nachbarschaft einzubringen, ja? Und da, glaube ich, liegen verborgene Möglichkeiten in unserer Gesellschaft, die wir eigentlich vernachlässigt haben, ja.
Wo liegen andersrum die Hürden oder wo erlebst du Hürden? Ist es dann wirklich immer die Bürokratie oder was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen?
Also im Bauen selber ist, glaube ich, das Thema ja vielfältig. Haben wir vorhin schon mal gehabt, ne, von Normen, von Vorgaben, von langen Prozessen und so weiter. Und gesellschaftlich ist natürlich ganz viel mit Vorurteilen, ne? Also ziehe ich da ein, in Schwäbisch Gmünd haben wir versucht, 22 barrierefreie Wohnungen zu vermieten. Das war jetzt nicht der einfachste Auftrag und da hat man schon ein bisschen länger gebraucht, einfach Menschen zu finden, die sagen ganz bewusst, in dem Alter verlasse ich, ja, und du versuchst ja auch in einem noch gewissen aktiven Alter, wo du vielleicht noch in deinem Einfamilienhaus wohnst und deinen Garten noch hinkriegst und es noch nicht so weit ist, dass du das alles zur Last geworden ist, schon zu sagen, okay, ich lasse das hinter mir, diese Freiheit, ja, und auch diese Sicherheit und gehe ganz bewusst einen Schritt auf andere Menschen zu, verzichte auf was. Ja, beschneide mich vielleicht, so fühlt es sich auf der einen Seite an, aber öffne auf einmal eine Tür für eine ganz andere Lebensqualität, weil ich auf einmal wieder Beziehungen lebe, weil Menschen um mich herum sind, weil was anderes passiert und ich rauskomme aus meiner individualen Komfortzone, aber eingebettet bin in eine Gemeinschaft, die mich auch trägt, ja, und die vielleicht da ist, wenn ich sie gerade brauche, wo ich gar nicht dran denke, dass ich es brauche, ja. Und vielleicht bin ich im Krankenhaus und auf einmal die syrische Nachbarfamilie besucht mich, ja, und ist da, weil meine Kinder gar nicht da sind.
Was wünschst du dir von der Politik?
Von der Politik?
Mhm.
Ja, damals natürlich ganz hohe Erwartungen an die neue Bundesbauministerin. Also ich glaube, wir brauchen einfach ein einfaches Bauen, ja. Also einfach. Das Bauen ist, glaube ich, der Schlüssel und das zieht sich durch alles durch, um Normen, Genehmigungen wegzukommen vom fünfmal kontrollieren und noch mehr einschränken hin zu wieder einem offenen Denken der Möglichkeiten, der Verantwortlichkeit und lieber etwas Sinnvolles zu kontrollieren als zu viele Normen, wo am Ende, ich habe manchmal das Gefühl, selbst der beste Architekt nicht alle Normen im Kopf hat oder auch einhalten kann, weil du es gar nicht mehr übersiehst, ja. Und lieber dahin zu kommen, dass wir wieder bauen und planen, was Sinn macht mit gesundem Menschenverstand und einer großen Verantwortung auch dafür.
Wir nähern uns langsam dem Ende unserer Aufnahme und wollen deswegen nochmal so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen. Wie sieht für dich die ideale Nachbarschaft in 10 Jahren aus?
Ich glaube, Nachbarschaft zeichnet es aus, dass sie in ihrer Unterschiedlichkeit, und das meine ich mit Unterschiedlichkeit nicht nur im Alter, sondern auch in den Hintergründen, Nationalitäten, sie trotzdem in Beziehung miteinander lebt. Ja. Man vernetzt lebt, man sich wahrnimmt und trotzdem immer diesen sicheren Ort des Zuhauses hat. Also ich glaube, das ist das Wichtige dahinter. Wir brauchen Orte, auch in dieser Weltlage, die wir als Zuhause beschreiben würden, wo wir uns sicher fühlen, ja, wo ein Ort ist, wo Kinder sich sicher fühlen, wo man sich auch Erwachsene sich sicher fühlen, wo man die Tür zumachen kann, wo man einfach einen Schutzraum hat, aber immer auch in diesem offenen Sein zum anderen hin, ja, in der Begegnung, und wenn es nur das Begrüßen ist, wenn es der kurze Smalltalk ist, wenn es das Wahrnehmen ist, ja, aber vielleicht sogar auch hingehen mit was teilen, also dieses ganze Thema Teilen wird vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Thematik, ne? Wir teilen uns ein Auto, wir teilen uns ein Fahrrad, keine Ahnung, wir teilen uns die Bohrmaschine oder den Rasenmäher. Da gibt's ja schon verschiedenste Sachen, aber dieses Sharing, zu sagen, ich brauche auch nicht mal alles ganz alleine, sondern ich kann auch miteinander was machen. Ich glaube, das wäre für mich eine Vision, das würde ich mir wünschen, dass das viel mehr uns durchmischt, dass wir wegkommen von unserem Gartenzwerg mit Zaun, mehr hin über den Zaun miteinander zu kommunizieren, über die Zäune zu springen und miteinander zu gestalten.
Wenn du unbegrenzt Mittel zur Verfügung hättest, welches Projekt würdest du sofort machen?
Also ich würde gerne ich glaube, ein größeres Wohnkonzept machen mit mehreren Gebäuden für genau das. Nur zu sagen, wo wir barrierefreien Anteil haben, wo wir vielleicht Mitarbeiter Azubi wohnen haben, wo wir was für Familien haben, große Wohnungen, wo die auch mit 3 oder 4 Kindern gerade einen Raum finden, sich zu entfalten und wo es miteinander entsteht. Das wäre, glaube ich, so der Traum, ja. Und das Ganze natürlich in Holzbau und in einem hohen Nachhaltigkeitsanspruch. Aber diese Welten zusammenzubringen zwischen Ökologie und diesem gemeinsamen Sozialen, das wäre der Traum am Ende.
Ich wollte noch mal was anderes fragen, fällt mir gerade ein. Du bist ja sehr aktiv auf LinkedIn. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ist LinkedIn für dich denkst du nach auf LinkedIn? Also, weißt du, wie ich meine, dass du ich benutze LinkedIn manchmal wie so ein Tagebuch, dass ich mir Gedanken mache und dass sich dann was durchs Schreiben entwickelt. Und bei dir habe ich so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl.
Ja, ich versuche das sonntags immer, ne? Fast immer sonntags einfach so was zu schreiben, was mit dem echten Leben zu tun hat, ja. Weil, also der 5. Post, dass ich irgendjemanden getroffen habe mit Selfie oder was für eine tolle Veranstaltung wir hatten oder ja, was für ein tolles Produkt ich habe oder ne, also ich finde viele Sachen, es interessiert mich, was andere machen, aber ich finde schön, wenn man wirkliche Begegnungen hat oder auch tiefe Themen hat, weil du wirst ja irgendwie von Informationen zugespammt. Ja? Also ich kann natürlich auch jeden Tag meine KI fragen und sagen, was soll ich heute schreiben, und dann schreibe ich irgendwas und mache ein schönes Foto dazu. Aber mir geht es eigentlich darum, dass etwas passiert auf der Beziehungsebene, was Herzen berührt oder wo man zusammenkommt und auch nochmal vielleicht eine Mehrbegegnung hat als nur eine reine Information. Und natürlich poste ich auch irgendein Baustellenfoto, weil es mich begeistert, ja. Aber
wir müssen auch noch ein Bild machen und dann sagen der Nathanael immer hier, ne? Was kriegst du da für Rückmeldungen?
Auf LinkedIn? Mhm. Auch sehr unterschiedlich, ja. Also ich finde es spannend, gerade auf die persönlichen Posts manchmal, dass Menschen ähnliches erleben und das reflektieren. Am Sonntag habe ich eine nette E-Mail oder eine Nachricht, einen Kommentar von jemandem gekriegt. Sie war meine Chefin an meiner ersten Stelle während des Studiums und sie schrieb dann so was total Nettes über diese Zeit und da war irgendwie eine Verbundenheit, ja, also es war irgendwie 98, ja, und auch heute über LinkedIn schreiben wir uns manchmal noch Sachen und es hat mich irgendwie berührt, ja, dass da auch was sehr Persönliches passieren kann und das finde ich total spannend, wenn was passiert, wieder in Beziehungen kommt.
Was für Rückmeldungen, du hast vorher schon Rückmeldungen auf dein Buch, was hast du so bisher bekommen? Ich meine, das ist ja jetzt ganz neu draußen, ne?
Genau. Ich fand interessant, jemand schrieb mir, er hat es fast gelesen und sagt so, jetzt muss er mal seine persönliche Wohnwende in Angriff nehmen, ja, und überlegt vielleicht ein Mehrgenerationenhaus zu machen und sucht noch ein Grundstück dazu. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir inspiriert werden. Es geht ja gar nicht ums Buch selber, sondern dass wir eigentlich neu über unser Wohnen nachdenken und inspiriert werden, darüber nachzudenken, wie könnten wir denn noch weiter wohnen oder wie könnte mein nächster Schritt im Wohnen aussehen und was könnten wir verändern? Weil am Ende, wenn wir alle ein bisschen was verändern, dann verändern wir die Gesellschaft mehr, als wenn wir sagen, das muss die Politik irgendwie machen.
Wäre eigentlich unsere Abschlussfrage gewesen, worauf kommt es beim Bauen für die Gesellschaft wirklich an? Nochmal in einem Satz, aber ich finde, gerade deine Worte haben das schon so gut wiedergegeben. Ich weiß nicht, willst du da noch was ergänzen? Also wie, nochmal vielleicht zusammengefasst, so in einem runden Satz?
In einem runden Satz. Mir gefällt ja dieser Untertitel vom Buch, zu sagen, wie ein Zuhause für uns alle bezahlbar, nachhaltig und gerecht wird. Ja. Und das ist, glaube ich, dieses Wort Zuhause ist für mich so ein zentraler Begriff geworden, weil er so viel Emotionen auch ausdrückt, mit dem wir alle irgendwie gelebt haben. Wenn wir als Kind drüber nachdenken, zu Hause war der sichere Ort, wenn wir von der Schule waren oder wenn wir uns mit jemandem gestritten haben, wenn wir schlechte Note hatten, zur Not konnten wir nach Hause irgendwie. Das ist wie so ein sicherer Ort. Und wenn wir es schaffen, eine Gesellschaft zu haben, die sichere Orte hat für alle, dann glaube ich, verändert das unsere Gesellschaft und unser Miteinander, weil dann habe ich nicht mehr so viel Aggression auf der Straße, dann gibt es Lebensstabilität. Und wir müssen uns dem stellen, dass es bezahlbar wird. Wir müssen uns dem stellen, dass es nachhaltig wird. Und ich glaube, wir müssen uns auch dem stellen, dass es gerecht wird, ja. Weil wir können nicht alle im Penthouse leben. Wir können nicht alle im Haus am See leben. Das ist ein schöner Traum, aber eigentlich ist es auch ziemlich ungerecht.
Ich würde sagen, das war etwas mehr als ein Satz, aber wir lassen das gerade noch so durchgehen. Vielen Dank nochmal, dass du es so zusammengefasst hast. Nathalie, hast du noch Fragen?
Ich weiß nicht, ob er uns das verrät, aber dein Zuhause, wie müssen wir uns denn das vorstellen?
Mein Zuhause ist eine Eigentumswohnung mit 65 Quadratmeter zu zweit, wo ich jedes Geräusch meines Nachbarns höre, weil es aus den 60er Jahren stammt. Und ich gerade in Corona erlebt habe, wie viel Nachbarschaft irgendwie wert ist, obwohl wir im reellen Leben, glaube ich, ganz wenig teilen. Es ist trotzdem irgendwie was sehr Freundschaftliches geworden. Mhm. Und auch was Besonderes, ja. Aber irgendwie in dem damit umzugehen und zu sagen, ich lebe ganz normal irgendwie und trotzdem träume ich vielleicht trotzdem vom Penthouse oder anderen Sachen, ja. Das ist ja irgendwie auch in einem drin, ja.
Ich habe keine Fragen mehr. Ich werde jetzt auch mal das Wohnen nochmal überdenken. Tatsächlich der Traum vom Einfamilienhaus ist irgendwie eingepflanzt, ne? Wie du sagst, es hat nicht Platz für alle am See. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Nathanael. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank.
Ja, war sehr schön mit euch. Wird noch eine Stunde weitergehen. Ja.
Ja, wir lassen jetzt den nachdenklichen Touch und so lassen wir es jetzt ausklingen.
Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ade.
Ade.
Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.